SR Info. Bilanz am Mittag.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Ärmel hochkrempeln sollen wir hier im Saarland. Dazu hat uns heute Ministerpräsidentin Rehlinger aufgefordert, angesichts der schwierigen Lage in der Saarwirtschaft. Ihre Regierungserklärung heute im Landtag ist gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über den künftigen Mann im Pentagon. Trump will einen Fernsehmoderator zum US-Verteidigungsminister machen. Und ein Dorf in der Schweiz wird schon wieder evakuiert wegen drohender Schuttlawinen vom Berg.
SR Info.
Auch den unverbesserlichsten Optimisten im Saarland dürfte in den vergangenen Wochen etwas anders geworden sein. Eine Hiobsbotschaft nach der anderen kam aus der Saarwirtschaft. Ford, ZF, Eswold, Woolspeed. Der Strukturwandel gerät doch arg ins Stocken. Nur konsequent, dass die Ministerpräsidentin Anke Rehlinger von der SPD heute die Menschen im Saarland auf herausfordernde Zeiten eingeschworen hat. Bei ihrer Regierungserklärung im Landtag. Florian Mayer hat zugehört.
Dem Saarland wehe aktuell ein harter Wind ins Gesicht. Wirtschaftskrise, Trump, das Ampel aus, ZF, Schaeffler, Eswold, Wolfspeed. Schlagworte, die für all die Krisen stehen, die aktuell Deutschland im Allgemeinen und das Saarland im Speziellen treffen.
Eine Krise folgt auf die andere, ohne dass die Auswirkungen der vorhergehenden bereits bewältigt wurden.
Dazu erklärte Rehlinger, zähle der Strukturwandel, durch den sich das Saarland seit Jahren kämpft, aber keineswegs. Der sei vielmehr der Weg heraus, die Chance auf Fortschritt und Erneuerung der Wirtschaft.
Im kürzlichen veröffentlichten Strukturwandelreport sieht eine Mehrheit in unserem Land den Strukturwandel als herausfordernd an, blickt aber mehrheitlich optimistisch auf diese Veränderungen.
Rund 1300 Saarländer wurden für diesen Report befragt. Und auch wenn knapp mehr als die Hälfte optimistisch auf diesen Prozess schaut, gaben weit mehr an, sich währenddessen nicht ausreichend von der Politik gehört zu fühlen. Nichtsdestotrotz ist sich die Chefin der Landesregierung sicher.
Die Menschen in diesem Land, sie geben nicht auf, sie wollen nicht aufgeben. Wir Saarländerinnen und Saarländer, wir sind Kämpfernaturen und wir müssen kämpfen. Es wird uns nämlich nichts geschenkt werden.
Ein diverserer Wirtschaftsstandort mit Schwerpunkten im Gesundheits- und Pharmabereich, der Rüstungsindustrie und nicht zuletzt eine stärkere Förderung des Mittelstandes sollen dabei, unterstützt durch Landesmittel, helfen. Ein Kampf, der allerdings auf harte Grenzen stößt, die Rehlinger wenige Minuten später in ihrer Rede deutlich machte.
Deutschland muss in instabiler Weltlage Arbeitsplätze und Wachstum spätestens jetzt zur wichtigsten Aufgabe machen. Das ist dringend geboten.
Heißt, das Saarland kann sich nur so weit strecken, wie es die Bundes-, Europa- und auch weltpolitischen Umstände eben zulassen. Ob Industriestrompreis oder eine gelockerte Schuldenbremse. Die Entscheidungen darüber fallen nicht im saarländischen Landtag. Deshalb der Appell nach Berlin.
Insofern fordere ich auch die Fraktionen des Deutschen Bundestages auf, zentrale Punkte vor allem für die Wirtschaft auf den Weg zu bringen. Das hilft den Menschen in diesem Land.
Viel Beifall, wenig überraschend, aber nicht aus den Reihen der Opposition, die ihre Reaktion auf die Regierungserklärung erneut zur Generalabrechnung mit der SPD im Bund wie im Land nutzte. Und besonders an Wirtschaftsminister Jürgen Barke ließ CDU-Fraktionschef Stefan Toscani unter vielen Zwischenrufen aus den Reihen der SPD-Fraktion kein gutes Haar.
Frau Rehlinger, wenn Sie in der Sache schon wenig Neues zu bieten haben, dann hätte ich heute wenigstens beim Personal einen Neuanfang erwartet. Ich hätte erwartet, dass Sie heute einen neuen Wirtschaftsminister präsentieren.
Dementsprechend forderte Toscani, ohne viel weiter ins Detail zu gehen, ein neues Geschäftsmodell und Leitbild für das Saarland, aufbauend auf einem gestärkten Mittelstand.
Bei den großen Zukunftsfragen, bei den wirklich großen strategischen, bei den großen strukturellen Fragen unseres Landes, da hat die SPD keinen Plan, kein Leitbild, keine Vision.
AfD-Fraktionschef Josef Dörr gab indes, wie so oft, sowohl der SPD-geführten Landesregierung wie auch der CDU-Fraktion gleichermaßen die Schuld an der aktuellen Situation. Zur teils hitzigen und sich in Details verlierenden dreistündigen Debatte trug das am Ende inhaltlich allerdings gar nichts bei. Die Streits zwischen CDU und SPD-Fraktion über einzelne Schuldfragen jedoch auch nicht.
Regierungserklärung und Diskussion im Saarlandtag. Florian Mayer hat berichtet. Der Bundestag hat beides noch vor sich. Heute am frühen Nachmittag soll der Kanzler seine Sicht auf die Dinge schildern. Insbesondere auf das, was die jetzt rot-grüne Minderheitsregierung noch ausrichten kann vor der Neuwahl. Die findet ja, wie gestern bekannt wurde, wahrscheinlich am 23. Februar statt. Anja Günther.
Bevor die Regierungserklärung von Kanzler Olaf Scholz beginnt, diskutiert das Parlament erst einmal über Formales. Die Bundestagsfraktionen haben eine Debatte über die Geschäftsordnung beantragt. Es geht um die Tagesordnung, also um die Frage, über welche Themen der Bundestag heute im Anschluss an die Regierungserklärung diskutiert. Von Olaf Scholz wird eine Rede zur aktuellen Lage erwartet, genau eine Woche nach dem Aus der Ampelkoalition. Erwartet wird zudem, dass sich der Kanzler zu seiner am 16. Dezember geplanten Vertrauensfrage äußert und dazu, welche Gesetzentwürfe der Bundestag bis Weihnachten überhaupt noch behandeln und beschließen kann. Oppositionsführer Friedrich Merz von der CDU hat sich hier bereits klar positioniert. Er findet, dass Olaf Scholz zunächst die Vertrauensfrage stellen muss. Erst danach will Merz über noch mögliche Gesetzesvorhaben sprechen. Merz antwortet heute im Bundestag auf die Regierungserklärung des Kanzlers. Auch der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder hält eine Rede in seiner Funktion als Mitglied des Bundesrates. Die Parlamentsdebatte dürfte ein Vorgeschmack sein auf die Tonlage des Bundestagswahlkampfs bis zur Neuwahl am 23. Februar.
Donald Trump zieht erst in gut 2 Monaten wieder ins Weiße Haus ein, aber der künftige US-Präsident stellt schon jetzt die wichtigsten Weichen für seine Amtszeit. Täglich verkündet er jetzt 1-2 Namen, Leute, die wichtige Posten übernehmen sollen, Vertraute von ihm und Unterstützer. Der Tech-Milliardär Elon Musk etwa soll als Regierungsberater die Ausgaben des Staates zusammenkürzen. Und ein Moderator des Trump-freundlichen Senders Fox News steht als Verteidigungsminister auf der Liste. Sebastian Hesse stellt Pete Hegseth vor.
Trump just announcing that our own Pete Hegseth.
Es war der Fox News-Moderatorin Laura Ingraham anzuhören, dass die Personalie auch für sie überraschend kam. Ihr Kollege Pete Hegseth soll Hausherr im Pentagon werden.
Wow, that is pretty cool. Gosh, we're gonna miss him at Fox, but that's a gain for the country.
Unter Fox-Zuschauern ist der 44-Jährige einem Millionenpublikum bekannt, darüber hinaus aber nur wenigen in Amerika.
My name is Pete Hegseth. I'm the executive director of Vets for Freedom, an organization of Iraq and Afghanistan veterans dedicated to supporting our warfighters and their mission on the battlefield.
Hier hört man Hegseth als Experten für Veteranenbelange bei einer Kongressanhörung. Peter Brian Hegseth, Jahrgang 1980, ist Princeton- und Harvard-Absolvent, Ex-Militär, der im Irak und in Afghanistan gedient hat, Lobbyist für Veteranen und Trump-Unterstützer, seit der auf der politischen Bühne erschienen ist.
This is a president who has said, I want to make America great again, and he's up against the forces of the left who believe that America was never great.
Für Fox News arbeitet Hegseth seit 2014. Immer wieder hat er Donald Trump verteidigt, dessen Anklagen abgetan als rein politisch motiviert. Wie Trump ist Hegseth 2-mal geschieden und 3-mal verheiratet. Die Demokraten in Washington sind erwartungsgemäß entsetzt über die Personalentscheidung. Hier der Abgeordnete Dan Goldman aus New York auf CNN.
I'm shocked, truly. And this is exactly what we worried about and we warned about Donald Trump, which is that he is going to appoint unqualified loyalists.
Das sei genau das, was er befürchtet habe, dass Trump sich mit unqualifizierten Loyalisten einen persönlichen Machtbereich aufbauen wird. Doch ist Pete Hegseth wirklich unqualifiziert? Sein Sender jedenfalls setzt große Hoffnungen auf den Reserveoffizier.
Pete Hegseth is dedicated to taking wokeism out of the military, which if you love the US military and you love this country, you have to do.
Er wird das Militär von linkem Wokismus säubern, hofft Fox News Moderatorin Katie Pavlich. Und John Bolton, Trumps in Ungnade gefallener früherer Sicherheitsberater, meint, Hegseths wichtigste Aufgabe sei es, in unsicheren Zeiten für höhere Militärausgaben zu sorgen.
History will judge a Hegseth secretaryship on how much he gets the defense budget up. And with Donald Trump, you never can tell.
Die Geschichte werde Hegseth Ministerzeit am Verteidigungshaushalt bewerten, so Bolton auf CNN, was sich bei Donald Trump schwer voraussagen ließe. Und überhaupt, der Charaktertest für den künftigen Verteidigungsminister komme, wenn Trump dem Militär illegale, unmoralische und verfassungswidrige Befehle erteilen sollte.
When Trump starts ordering the military to do illegal, immoral, unconstitutional things, that's where the real test of Pete Hegseth's character will come.
Pete Hegseth soll US-Verteidigungsminister werden unter Donald Trump. Aber noch ist ja Joe Biden als US-Präsident am Ruder und hat auch weltpolitisch einige Worte mitzureden. Mitte Oktober etwa hatte die US-Regierung Israel aufgefordert, die humanitäre Lage im Gazastreifen innerhalb von 30 Tagen zu verbessern. Andernfalls würde die amerikanische Militärhilfe für Israel gefährdet. Diese Frist ist heute abgelaufen und die USA haben verkündet, die Waffenhilfe bleibt, obwohl die Versorgungslage im Gazastreifen nach wie vor katastrophal ist. Clemens Fehrenkotte berichtet.
Deir Jabala in der Mitte des Gazastreifens am vergangenen Wochenende. Kinder drängen sich mit leeren Töpfen und Plastikbehältern vor eine Essensausgabe, warten darauf, dass sie von Mitarbeitern der Hilfsorganisation jeweils einen Schlag Linsensuppe aus einem großen Topf bekommen. Mit ihren Kindern ist Itamat Al-Kuar vor wenigen Tagen hier angekommen, geflohen zusammen mit Tausenden von Menschen aus dem großen Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens, wo seit 5 Wochen eine erneute Großoffensive der israelischen Armee gegen versprengte Hamas-Bewaffnete im Gange ist. Der Nachrichtenagentur Reuters sagt die Mutter: Ich schwöre, wir wachen jeden Morgen voller Sorgen auf. Wir wünschen uns, dass es Nacht bleibt, dass wir einfach schlafen und nicht aufwachen, damit wir uns nicht fragen müssen, was wir essen oder trinken werden. Wir leben einen langsamen Tod. Die Menge an Nahrung, die Kinder bekommen, wird jeden Tag weniger. Und der Gesundheitszustand verschlechtert sich täglich. Es gibt keine richtige Nahrung. Selbst wenn sie dieses kleine Stück essen, reicht es kaum aus, um sie zu ernähren. Im Norden des Gazastreifens, in Beit Hanun, in Beit Lachia und Jabalia, sei in den vergangenen Wochen die Versorgung mit Hilfsgütern nahezu zum Stillstand gekommen. Dort sei es, so heißt es in einem Bericht internationaler Hilfsorganisationen, trotz der ultimativen Forderungen der US-Regierung an Israel, die Lkw-Lieferungen mit Hilfsgütern auf mindestens 350 pro Tag zu erhöhen, Zitat, heute noch schlimmer als vor einem Monat. Das UN-Nothilfebüro OCHA schrieb Anfang dieser Woche, dass von Beginn der neuen Großoffensive im Norden am 6. Oktober bis Ende des Monats Oktober die israelischen Behörden keine humanitären Transporte nach Jabalia, Beit Hanun und Beit Lachia, den wichtigsten Städten im nördlichen Gazastreifen, ermöglicht hätten. Bei einem Briefing des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge, UNRWA, beschrieb deren Nothilfe-Koordinatorin Louise Waterridge, die sich im Gazastreifen aufhält, die Lage mit diesen Worten:
Famine is imminent, if not already happening in the besieged north.
Im belagerten Norden droht eine Hungersnot, wenn sie nicht schon eingetreten ist. Und während wir Zeugenaussagen von Menschen vor Ort erhalten, die um ein Stück Brot oder Wasser betteln, bleibt den Vereinten Nationen der Zugang zu diesem Gebiet verwehrt. Wir haben seit einem Monat nur sehr begrenzten Zugang zu den belagerten Gebieten im Norden. Vor 3 Tagen am Sonntag beschloss das israelische Sicherheitskabinett, die Anzahl der humanitären Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu erhöhen. Gestern eröffnete Israel zudem mit Kisufim einen weiteren Warengrenzübergang. Dies war ebenfalls eine Forderung der beiden Regierung. Außenminister Gideon Sahar zeigte sich zuversichtlich, dass es ein Einvernehmen mit dem Weißen Haus geben werde. Wir wollen unser Möglichstes tun, um sicherzustellen, dass es keine Hindernisse für unsere Bereitschaft geben wird. Und ich denke, dass wir vorankommen und ich bin sicher, dass wir auch mit unseren amerikanischen Freunden eine Einigung erzielen können.
Also reach understanding with our American friends.
Nach Angaben von COGAT, der israelischen Koordinierungsstelle für Aktivitäten der Regierung in den palästinensischen Gebieten, kamen bislang 50 Lkw pro Tag über den nördlichen Grenzübergang Eretz. Im Süden, am wahren Grenzübergang Kerem Shalom, seien Anfang dieser Woche täglich 117 Lkw in den Gazastreifen gelassen worden. Bei der Verteilung der Hilfslieferungen, für die die Vereinten Nationen zuständig seien, würden im Süden zahlreiche Lkw-Ladungen geplündert. Die Hamas würde zudem diese Waren beschlagnahmen und die Händler anschließend zwingen, eine Art Steuer zu bezahlen.
Aus dem ARD-Studio Tel Aviv hat Clemens Fehrenkotte berichtet. Auch in Westdeutschland wächst die Ausländerfeindlichkeit. Dieses und mehr Ergebnisse der neuen Leipziger Autoritarismusstudie stellen wir gleich vor, nach dem Nachrichtenüberblick von Peter Weizmann.
113 Abgeordnete des Bundestages aus verschiedenen Fraktionen haben einen Antrag auf ein AfD-Verbot unterschrieben und bei Bundestagspräsidentin Baas abgegeben. Das hat unter anderem der CDU-Bundestagsabgeordnete Wanderwitz, der den Antrag initiierte, dem ZDF bestätigt. Ob und wann der Antrag auf die Tagesordnung kommt, ist allerdings offen. Der Bundestag ist neben Bundesregierung und Bundesrat eines von drei Verfassungsorganen, das ein Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht anstoßen kann. Die rechtlichen Hürden für ein Parteiverbot sind allerdings hoch. Nach Einschätzung der US-Regierung setzt Russland im Kampf gegen die Ukraine bereits tausende nordkoreanische Soldaten ein. Außenamtssprecher Patel erklärte, die meisten der mehr als 10.000 Nordkoreaner seien in das Gebiet von Kursk geschickt worden. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte bereits vor einigen Tagen darüber berichtet, dass nordkoreanische Soldaten in der russischen Region in Kämpfe mit ukrainischen Einheiten verwickelt seien. US-Außenminister Blinken kündigte eine so wörtlich harte Antwort auf die nordkoreanische Unterstützung für Russland an. Er traf sich am Vormittag in Brüssel mit NATO-Generalsekretär Rutte. Zum ersten Mal seit August hat Russland die ukrainische Hauptstadt Kiew wieder mit Raketen angegriffen. Am Morgen gab es für mehrere Stunden Luftalarm. Die Stadtverwaltung meldete Explosionen in der Stadt und rief die Menschen auf, in Schutzräume zu gehen. Die Flugabwehr sei im Einsatz. Das Ausmaß des Angriffs und wie groß die Schäden sind, war zunächst unklar. Vor dem Raketenbeschuss gab es einen Angriff mit Drohnen. Das Porto für Briefe und Postkarten wird im kommenden Jahr deutlich angehoben. Die Deutsche Post gab heute bekannt, wie viel sie künftig für den Versand verlangt. So werden ab Januar für einen Standardbrief 95 Cent fällig. Das sind 10 Cent mehr als bisher. Das Porto für eine Postkarte steigt von 70 Cent auf dann ebenfalls 95 Cent. Als Grund nennt die Post erhebliche Kostensteigerungen durch Inflation und höhere Löhne bei sinkenden Briefmengen. Als erste Verwertungsgesellschaft weltweit hat die GEMA eine Klage gegen einen Anbieter von KI-Systemen erhoben. Konkret richtet sich die Klage gegen das US-Unternehmen OpenAI. Die GEMA wirft ihm vor, geschützte Songtexte von deutschen Urhebern ohne Lizenz zu nutzen, also ohne dafür zu bezahlen. OpenAI ist ein führender Anbieter von Systemen künstlicher Intelligenz und erwirtschaftet mittlerweile Umsätze von mehr als 2 Milliarden Euro jährlich. Das KI-gestützte Sprachsystem ChatGPT wurde unter anderem mit urheberrechtlich geschützten Texten trainiert, darunter Songtexte aus dem Repertoire der rund 95.000 GEMA-Mitglieder. In der kommenden Nacht werden die UKW-Programme von SR1, SR Kultur und SR3 für jeweils eine Stunde nicht zu hören sein. Grund dafür sind Arbeiten am Sender Göttelborner Höhe. An dem Sender des Saarländischen Rundfunks wird ein neues UKW-System installiert. Die Arbeiten beginnen um 0.05 Uhr. Dann wird zunächst der UKW-Empfang von SR1 für circa eine Stunde ausfallen. Es folgen SR Kultur ab 1.05 Uhr und SR3 Saarlandwelle ab 2.05 Uhr. Von der Abschaltung ist nur die Ultrakurzwelle betroffen. Der Empfang über das Internet, über Satellit sowie über DAB Plus läuft wie gewohnt weiter.
SR Info.
Seit gut 20 Jahren beobachten Wissenschaftler der Universität Leipzig, wie wir Menschen in Deutschland zu den Themen Demokratie und Rechtsextremismus stehen. Ihre Leipziger Autoritarismusstudie gibt alle 2 Jahre wichtige Einblicke, wie wir ticken und wie sich unsere Einstellungen über die Zeit verändern. Heute hat der Studienautor Oliver Decker die aktuelle Studie vorgestellt. Ein wichtiger Befund darin: West und Ost nähern sich an.
Wir haben ja immer dieses Bild vor Augen, dass der hässliche Deutsche in Ostdeutschland wohnt. Das ist auf jeden Fall so eine Projektion, die man beobachten kann. Und der Westen wiegt sich da in Sicherheit. Und was wir jetzt sehen, ist auch im Westen einen massiven Anstieg der Ausländerfeindlichkeit und einen massiven Wunsch nach starken Führerpersönlichkeiten. Der Antisemitismus wächst links und rechts. Und er wird auch zu einer neuen Brückenideologie, die in der Migrationsgesellschaft sehr gut funktionieren kann.
Die Wissenschaftler fragen auch regelmäßig danach, wie groß die Zustimmung zur Demokratie ist. Das Ergebnis diesmal: nach wie vor stehen 9 von 10 Deutschen hinter der Demokratie als Idee. Aber mit der Demokratie, wie sie in der Bundesrepublik Deutschland funktioniert, zeigen sich nur noch 42,3% zufrieden. Vor 2 Jahren waren es noch fast 60%. Und wie eben gehört, immer mehr Menschen befürworten sogar die Idee eines, so wörtlich, Führers, der das Land mit starker Hand regiert.
Der Wunsch nach einem starken Mann im Osten, so die Leute ganz klar sagen, ja, da stimme ich voll und ganz zu, sind es 7%, im Westen sind es 9%. Da sieht man, okay, das sind 2%, das ist jetzt nicht so groß. Aber es wird eben noch mal deutlicher, wenn wir diese, ja, da ist was dran, antworten, also diese Stimme teilweise zunehmen, dann sind es im Westen 16, im Osten 14, sodass wir nachher Differenzen haben um die 5%. Und dieser Wunsch nach einer starken Autorität, Führer im Westen, deutlich höher ist, signifikant, als im Osten.
Was folgt nun aus diesen Erkenntnissen? Noch einmal Studienautor Oliver Decker.
Wenn wir jetzt nicht intervenieren, werden wir einen deutlichen Zuwachs auch für die AfD in Westdeutschland erwarten müssen. Und ich würde auch sagen, was wirklich Not tut, ist auch eine Auseinandersetzung mit Alternativen, demokratischen Alternativen in der Politik. Wie wollen wir eigentlich zusammenleben? Das Parlament muss gestärkt werden. Ja, weil sie den Laden ständig in ihrer Handlungsfähigkeit der Parlamentarier einschränken, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Leute auch denken, das taugt eigentlich nichts, das Parlament, das braucht halt eine starke Exekutive, dann läuft der Laden. Das ist eine längere Zeitachse, aber erstmal müssen wir damit rechnen, dass die AfD auch im Westen nochmal Stimmen zugewinnen wird im nächsten Jahr.
Fakten und Schlussfolgerungen aus der Leipziger Autoritarismusstudie, die heute vorgestellt wurde. Oliver Decker ist einer der Autoren von der Universität in Leipzig. Heute ist Tag 3 bei der Weltklimakonferenz in Aserbaidschan, der COP29. Traditionell ist es so, dass die große Medienaufmerksamkeit bei der COP genutzt wird, um neue Studienergebnisse zum Thema Klima vorzustellen. Heute war das Global Carbon Project dran, an dem unter anderem Wissenschaftler der Unis in Bremen und München beteiligt waren. Ihre zentrale Erkenntnis: trotz der Fortschritte bei erneuerbaren Energien treibt der wachsende Energieverbrauch die globalen fossilen Emissionen weiter in die Höhe. Sie werden dieses Jahr voraussichtlich um weitere 0,8% steigen. Keine gute Nachricht für die Verhandler auf der COP, denn so wird das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, immer unrealistischer. Immerhin, beim auch sehr strittigen Thema Finanzierung der Klimakrise steht die Bundesregierung zu ihren Zusagen. Frank Eichmann berichtet.
Trotz der bevorstehenden vorgezogenen Bundestagswahl bleibt es beim Kurs Deutschlands. Die Gelder für die von der Klimakrise besonders betroffenen Länder müssen ambitioniert aufgestockt werden. Diese Zusage von Bundeskanzler Scholz bestätigte auf einer Pressekonferenz in Baku Jochen Flassbart, Staatssekretär im Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Diese Aufstockung gehe jedoch nur mit starker Unterstützung des privaten Sektors. Die künftige Klimafinanzierung ist eines der Hauptthemen beim Gipfel von Baku. In einem von den Entwicklungsländern vorgelegten Entwurf wird eine Summe von jährlich 1,3 Billionen Euro für Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen veranschlagt. Mehrere Staaten haben in Baku bereits ihre angepassten Pläne zur Reduzierung ihres künftigen Treibhausgasausstoßes vorgelegt. Am Rande des Gipfels wurde heute ein Bericht veröffentlicht, nachdem in diesem Jahr trotz des wachsenden Ausbaus der erneuerbaren Energien der weltweite Ausstoß von Kohlendioxid um weitere 0,8% zunehmen werde. Grund ist der wachsende Energiehunger.
Das Bergdorf Brienz im schweizerischen Graubünden ist vergangenes Jahr unfreiwillig berühmt geworden, weil dort Gesteinsmassen ins Rutschen gekommen waren. Felsschutt drohte, das Dorf zu überrollen. Deshalb mussten die 90 Bewohnerinnen und Bewohner schon letztes Jahr einmal ihr Dorf für mehrere Wochen verlassen. Zu ihrem Schutz. Aber die Gefahr war seitdem nicht gänzlich gebannt. Für die kommenden Tage ist jetzt starker Regen vorhergesagt. Teile des Berges könnten wieder ins Rutschen kommen. Nun hat die Gemeindeverwaltung wieder die Evakuierung angeordnet. Katrin Hondel berichtet.
Stimades Habitantes de Brinzals, stimos Habitants de Brinzals.
Auf Rätoromanisch begrüßt Gemeindepräsident Daniel Albertin die Menschen in der Turnhalle des Nachbardorfs. Ein letzter Informationsabend zur Evakuierung für die Betroffenen. Journalisten dürfen nur online dabei sein.
Aus Rücksicht auf ihre Bedürfnisse haben wir heute die Medien nicht im Saal.
Wer verschünde das nicht? Kein Nerv für Fernsehkameras und Mikrofone. Die Nerven liegen blank bei den rund 80 Brienzerinnen und Brienzern. Schon wieder müssen sie ihr Zuhause verlassen, wie im vergangenen Jahr. Über 50 Tage lang mussten sie damals ausharren, bis eine gewaltige Felsmasse ins Tal stürzte und das Dorf nur knapp verfehlte. Jetzt wird es wohl Monate dauern, bis Brienz wieder betreten werden darf.
Wir müssen einfach damit rechnen, dass wir bis im Frühling in Brienz nicht mehr wohnen können.
So Gemeindepräsident Albertin. Bis 13 Uhr am kommenden Sonntag haben die Menschen nun Zeit, ihre Sachen zu packen und auszuziehen. Ins Ungewisse. Christian Gartmann vom Krisenstab der Gemeinde in Graubünden.
Sie wissen schon, dass jetzt eine lange Zeit der Ungewissheit auf Sie zukommt. Eine Zeit, in der man an den Hang hochschaut und wartet, ob etwas passiert. Und das ist sehr, sehr belastend. Wir haben das Gefühl, dass es die Leute noch mehr belastet als beim ersten Mal.
Die angespannte Stimmung beim Infoabend ist auch via Livestream zu spüren. Kritik und Zweifel am Vorgehen der Behörden oder schlicht Verzweiflung werden laut.
Ich würde gerne zu Hause bleiben und ich kenne etliche, die auch gerne zu Hause bleiben würden. Ich habe gar keine Angst vor dem. Aber ich darf nicht, ich werde zwangsmäßig zurückgewiesen.
Das ist
richtig. Ich muss raus, aber ich würde gerne zu Hause bleiben. Das ist die Wahrheit, was ich jetzt sage.
Ja, das ist richtig, das ist richtig. Du musst, ja.
Ihr geht nicht für uns, ihr geht für euch, für eure Sicherheit, betonen die Behördenvertreter. Der Geologe Stefan Schneider, Leiter des Frühwarndienstes, zeigt auf Schaubildern die 1,2 Millionen Kubikmeter Geröll, die hoch oben am Hang über Brienz in Bewegung sind und die sich schlimmstenfalls in eine rasant herabstürzende Steinlawine verwandeln könnten, die das Dorf zerstören würde.
Alle Untersuchungen haben gezeigt, dass das Risiko, das jetzt vom Berg ausgeht, einfach viel zu groß ist, für das das noch akzeptiert werden könnte. Auf gut Deutsch, es ist einfach zu gefährlich, sich in Brienz aufzuhalten mit dieser Situation am Berg.
Ab der kommenden Woche sind Niederschläge vorhergesagt. Dadurch werden sich die Geröllmassen beschleunigen, erklärt der Geologe. Deshalb habe man die Evakuierung nicht länger aufschieben können. Auf längere Sicht hoffen sie in Graubünden, das Leben am rutschenden Berg mit einem Entwässerungsstollen zu sichern, der gerade unterhalb von Brienz gebaut wird. 40 Millionen Franken werden dafür investiert. Die Arbeiten daran sollen weitergehen, wenn ab Sonntagmittag das Dorf geräumt ist.
Ein Schweizer Dorf wird schon wieder von Geröll bedroht, die Menschen schon wieder evakuiert. Katrin Hondel hat berichtet. Zum Wetter im Saarland. Viele Wolken heute, nur ganz selten zeigt sich mal die Sonne, aber meistens bleibt es trocken. Die Höchsttemperaturen heute 4 Grad in Nonnweiler und 8 Grad in Perl. In der Nacht kann es anhaltenden Regen geben. Morgen ist es dann wieder bedeckt, zum Teil auch regnerisch, morgen bei bis 10 Grad. Und am Freitag grau und trüb mit viel Nebel, aber meist trocken bei bis 9 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Nachmittag. Tschüss.
SR-Info. Auslandspresseschau.
In Aserbaidschan beraten derzeit Regierungsvertreter und Klimafachleute aus aller Welt auf der UN-Klimakonferenz COP29. Der britische Guardian fordert große Anstrengungen, um die Klimaziele von Paris zu erreichen. Bei dieser Runde der UN-Klimagespräche geht es vorrangig um die Finanzierung des Übergangs zu sauberer Energie und um die Notwendigkeit, dass die reichen Länder die Ärmeren dabei unterstützen. Neue Steuern für Unternehmen des fossilen Energiesektors gehören ebenso zu den vorgeschlagenen Maßnahmen wie Abgaben für Vielflieger und Garantien, die es ärmeren Ländern ermöglichen, Kredite aufzunehmen. Erdölstaaten wie Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate sollten ebenfalls Beiträge leisten. All das und mehr wird nötig sein, wenn die Klimaziele von Paris noch erreichbar bleiben sollen. Der Standard aus Österreich befasst sich in seinem Kommentar mit dem Gastgeberland. Für Aserbaidschan kam die Gastgeberrolle bei der Weltklimakonferenz zur richtigen Zeit. Der Krieg mit Armenien um Bergkarabach und die Rückeroberung der Region hatten hunderte Tote gefordert, tausende Menschen in die Flucht getrieben und am ohnehin ramponierten Image des Landes gekratzt. Jetzt konnte sich Aserbaidschan, das zu großen Teilen von seinen Öl- und Gasexporten abhängig ist und somit wenig Interesse an der Eindämmung fossiler Brennstoffe hat, als globaler Akteur präsentieren. Die niederländische Zeitung De Volkskrant blickt ebenfalls auf den Klimagipfel von Baku, aber auch auf ein Gerichtsurteil in Den Haag. Nachdem Donald Trump das Pariser Klimaabkommen aufkündigen will und viele westliche Staats- und Regierungschefs dem Gipfel in Baku fernbleiben, richten sich die Hoffnungen von Klimaaktivisten unter anderem auf die Wirtschaft. Sie könnte die Energiewende vorantreiben. Vor diesem Hintergrund ist es ein Dämpfer, dass ein Gericht in Den Haag entschieden hat, dass der Öl- und Gaskonzern Shell nun doch nicht verpflichtet ist, CO2-Emissionen um 45% zu senken. Kann man von einem Unternehmen erwarten, dass es den Verkauf eines gefragten Produkts einstellt und damit gegen seine eigenen finanziellen Interessen handelt? Mit dem Gerichtsurteil ist diese Frage vorerst mit Nein beantwortet worden. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Dreves.